wenn wir den Ton ein bisschen runtergeschraubt haben. Oder bei mir ist es jedenfalls sehr laut. Treu Gott und Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich offenbart, auf vielerlei Art und Weise, der zu uns redet, allem voran durch dein Wort. Herr, wir bitten, dass auch dein Wort heute Morgen zu unseren Herzen redet. Und dass wir dich dürfen sehen, Herr, eine klare Sicht haben von dir, von deiner Herrlichkeit, von deiner Macht, von deiner Majestät, von deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber auch von deiner Gnade und Barmherzigkeit. Amen. So, ich hoffe, dass alle von euch die Kontaktlinsen tragen, sie auch heute Morgen eingesetzt haben, und dass alle von euch die Brillenträger sind, eure Brillen nicht nur tragen, sondern geputzt habt. Denn wir machen jetzt einen kleinen Sehtest. Ja, einen kleinen Sehtest. Ha. Könnt ihr erkennen, was es hier auf dem Bild ist? Nein? Nächste Bild. Wer kann das lesen? Auch niemand. Wer kennt, worum es auf dem Straßenschild geht? Straßenschilder sind ja relativ wichtig in der Regel, dass man sie liest und beachtet. Kann irgendjemand das lesen? Auch nicht. Was ist denn los? Puh. Sehstörungen. Ich kann mich vorstellen, wie sich das anfühlt, weil ich brauche weder Kontaktlinsen noch eine Brille. Aber es gibt Leute, die sind ohne diese Hilfen fast blind wie ein Maulwurf. Und im Extremfall kann eine Sehstörung so aussehen. Und Sehstörungen können einerseits angeboren sein oder krankheitsbedingt. Sie können manchmal auch Vorboten sein von einem Herzinfarkt oder Folgeerscheinungen dessen. Sehstörungen. Und das führt uns zum nächsten Bild. Wie steht es um die Gesundheit, den Gesundheitszustand unseres Herzens? Das nächste Bild bitte. Steht es um unser Herz so? Oder vielleicht gar bereits so? Oder wünschen wir uns nicht alle so ein Herz? Ein Herz, das strotzt vor Kraft, ein Herz, das durchtrainiert ist, ein Herz, das das leistet, wozu es uns eigentlich gegeben ist. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass keiner von uns viel Zeit verlieren würde, wenn seine Sehschärfe plötzlich nachlässt und man merkt, man sieht nicht mehr, man stolpert über dies und jenes. Und ich glaube, dass ihr auch alle ziemlich schnell am Hörer werdet, wenn ihr merkt, dass euer Herz nicht mehr das tut, was es eigentlich tun sollte. Ein Termin beim Augenarzt oder Kardiologen wäre schnell vereinbart. Wir können die Bilder wieder wegmachen. Und das ist auch absolut verständlich. Es ist nachvollziehbar. Es ist vernünftig. Es ist gut, wenn wir so reagieren. Doch wie steht es um deine geistliche Gesundheit oder deine geistliche Sehschärfe? Das Thema der heutigen Predigt lautet geistliche 2020 Sehschärfe. Alle Brillenträger wissen, was 2020 bedeutet. Das bedeutet perfekte Sicht. Das ist das, was man haben möchte. Das ist das, was man korrigieren muss, wenn man es nicht hat. Und heute geht es um geistliche Sehschärfe und wir zielen auf eine 2020 Sehschärfe ab und wollen die Voraussetzungen und die Auswirkungen dessen betrachten. Der Text, Matthäus 5, Vers 8, eine weitere Glückseligpreisung, wo wir lesen, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Und bei diesem Sehschärfetest, abgesehen von dem, der eigentlich sekundär ist, wollen wir jetzt keine Zeit verschwenden, sondern uns gleich einer Untersuchung, einem Check-up, wie man sagt, hingeben und beginnen, um festzustellen, wie es um die Sehschärfe unserer Herzen bestellt ist. Denn eins ist klar, gemäß Matthäus 5, 8 besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen meinem Herzenszustand und meiner geistlichen Sehschärfe. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Und ihr wisst ja, wie das so läuft, wenn man beim Arzt sitzt. Der Arzt kommt rein und erklärt einem erstmal, in der Regel zumindest wäre das das Ziel, was er jetzt vorhat, warum das wichtig ist, warum es überhaupt geht und warum diese Untersuchung notwendig ist. Und so wollen wir uns jetzt in die Arztpraxis begeben. Doch eins vorab, diese Praxis, die wir aufsuchen, die wird von einem Arzt geführt, der durch und durch biblisch denkt. Und er ist kein Kardiologe im üblichen Sinn, sondern ein biblischer Kardiologe und er legt den Finger da drauf, wo ihn drauf liegen muss. Und so ist es klar, damit beginnt der Arzt seine Sprechstunde, dass wir das Herz heute meist womit in Verbindung bringen. Wenn wir vom Herzen reden, dann geht's um die großen Gefühle, oder? Um Emotionen. Das ist fast das Einzige, was wir heute mit dem Herzen in Verbindung bringen. Die Bibel hat aber ein viel umfassenderes Bild dessen, was das Herz ist. Denn das Herz in der Bibel steht sowohl für den Verstand, für unser Denkvermögen, für unser Wollen und Entscheiden, als auch für unsere Gefühle. Auch für unsere Gefühle, aber nicht ausschließlich. Und man kann sagen, dass das Herz, so wie die Bibel davon spricht, das Kontrollzentrum schlechthin ist. Das ist das, wer du bist. Dein Herz definiert, wer du bist. Einige Bibelverse, die das untermauern, Sprüche 23, Vers 7, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das, was hier drin ist, ist das, wer ich wirklich bin. Nichts anderes. Matthäus 9, 4 wendet Jesus sich an die Pharisäer und sagt, und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Das Herz denkt. Das Herz plant. Das Herz entscheidet. Alles wird im Kontrollzentrum abgewickelt. Und es ist so eine Sache mit diesen bösen Gedanken, denn währenddem sie verborgen sind, werden sie nicht verborgen bleiben, wenn wir diesen Gedanken Raum geben. Es ist wie ein Same, den du streust, wenn du ihn wässerst, wenn du ihn pflegst, wenn du diesen Gedanken nachhängst, dann werden sie Früchte tragen. Es sind Früchte, die direkt dem Herzen entspringen. Wiederum wendet sich Jesus an seine Zuhörer in Markus 7, 21 und sagt Folgendes. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken. Und jetzt achtet mal, wozu die schlechten Gedanken führen. Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerungen, Hochmut, Torheit. Diese bösen Gedanken werden alle zu was? Zu Taten. Zu Dingen, die wir tun. Du kannst nichts tun, wenn du es nicht vorher gedacht hast. Und Gedanken sind durchaus nicht harmlos. Durchaus nicht. Jesus fährt fort und sagt, alle diese bösen Dinge gehen von innen aus dem Herzen und verunreinigen den Menschen. Das Problem, egal welcher Natur, ist letztendlich immer ein Herzensproblem. Es ist immer ein Herzensproblem. Und deshalb antwortet Jesus, als er gefragt wird, was ist das größte Gebot? Was ist das wichtigste Gebot? Worum geht es denn wirklich? Wenn wir das Ganze runterdestillieren müssten. Und seine Antwort, sie ist euch wohl vertraut, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Mit deinem ganzen Herzen ist eine andere Ausdrucksform von dem, was wir in der Seligpreisung lesen, von einem reinen Herzen. Es spricht von einer Ausschließlichkeit. Es spricht von einem ungeteilten Fokus, wo nichts anderes mehr Platz hat. Von reinem Wasser, bei dem schon ein Tropfen Gift reicht, damit das ganze reine Wasser hinüber ist. Es ist verschwindend wenig, aber es reicht, um das Ganze ungenießbar und unrein zu machen. Und das größte Gebot ist, du sollst deinen Gott lieben von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Mit allem, was du bist und hast. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und angesichts dieser Ausführungen erstaunt es nicht, dass wir in den Sprüchen 4,23 Folgendes lesen. Behüte dein Herz mehr als alles, aber wirklich alles, was zu bewahren ist. Und es gibt eine Menge Dinge, die wir bewahren. Es gibt eine Menge Dinge, die wir aufbewahren. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Wir sind gerade dabei, umzuziehen. Unglaublich, mit wie viel Sorgfalt man Dinge aufbewahrt, die man nicht braucht. Aber hier geht der Fokus auf die Dinge, die es wert sind, zu bewahren. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und an diesem Punkt würde der Arzt dich jetzt ansehen und fragen, haben Sie das verstanden? Wissen Sie, wovon ich hier spreche? Ist Ihnen klar, wie wichtig es ist, dass Ihr Herz gesund ist oder rein, wie es hier heißt? Das ist keine kleine Sache. Und jetzt wäre auch der Moment gekommen, wo Dr. Professor Jeremia, der berühmte Prophet und Arzt, in unserem Beispiel, der behandelnde Arzt von dir, dich mit ernster Miene und zugleich väterlicher Liebe anschauen würde, um dich über den Zustand deines Herzens zu informieren. Er nimmt ein dickes Buch hervor, schaut dir tief in die Augen, und erklärt dann, was ich Ihnen jetzt mitteilen muss, ist nicht einfach, aber es ist absolut notwendig. Denken Sie jedoch nicht, dass Sie mit diesem Problem alleine sind. Das Problem, welches ich Ihnen gleich schildern werde. Nein, bei weitem nicht. Leider ist dem nicht so. Es verhält sich vielmehr derart, dass schlichtweg alle Menschen an dieser Krankheit leiden. Das Problem ist nur, einige merken überhaupt nichts davon. Und sie kommen nicht, um sich untersuchen zu lassen. Und wie froh bin ich, dass sie heute hier sind und dass wir diese Untersuchung durchführen können. Andere kommen und werden zwar operiert und sie kriegen ein neues Herz, doch dann ziehen sie sorglos von dannen in der Meinung, sie können weitermachen wie bis anhin. Sie hätten jetzt eine neue Pumpe und alles sei wieder okay. Und man müsse sich nicht darum kümmern. Aber Gott sei Dank gibt es auch diejenigen, die kommen und ein neues Herz bekommen und sich bewusst sind, was das bedeutet. Die sich bewusst sind, dass dieses Herz gepflegt werden will und muss. Doch lassen Sie mich erstmal erklären, wo das Problem eigentlich liegt. Ärzte können manchmal ein bisschen aufschweifend sein und so kommt er jetzt endlich auf den Punkt. Er nimmt sein dickes Buch und liest vor. Jeremia 17, Vers 1. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze ist sie eingegraben in die Tafeln ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Das ist ein ziemlich ernstes Bild hier. Die Herzen sind so hart, dass selbst der Griffel, mit dem die Sünde eingeritzt werden kann, aus Eisen oder Diamant beschaffen sein muss. Weiter liest er in seinem Buch, Jeremia 17, Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Wenn wir auf diese und jene und weiß ich wen hören, aber unser Herz sich immer mehr von dem Herrn entfernt. Und letztendlich, Jeremia 17, Vers 9, die Diagnose. Arglistig ist das Herz. Mehr als alles und verdorben. Und wer mag es kennen? Wer kennt sich aus mit diesem Ding? Vers 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen. Nach der Frucht seiner Handlungen. Soweit die Diagnose zum Herzen. Der Arzt blickt dich wieder an und sagt, tja, mein lieber Freund, die Diagnose ist ernst. Sie ist sehr ernst. Und es besteht dringender, akuter Handlungsbedarf. Doch lassen Sie mich kurz einen Kollegen von mir zu Rate ziehen. Dr. Paulus. Ein weltbekannter Kardiologe. Und er schreibt in Bezug auf die Symptome dieser tödlichen Krankheit Folgendes im 1. Korinther 2, Vers 14. Er stellt fest, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ich meine, man würde es eigentlich nicht für möglich halten. Alle Menschen leiden an dieser furchtbaren, an dieser fatalen Krankheit. Aber viele lächeln nur, wenn sie darauf hingewiesen werden, wie ernst es um sie steht. Sie nehmen es überhaupt nicht ernst. Sie wischen es von ihren Schultern wie ein Staubkorn. Das Tragische ist, sie nehmen die Diagnose nicht nur nicht an. Das ist doch viel schlimmer. Sie können nicht mal erkennen, wie schlimm es um sie steht. Das ist das, was 2. Korinther uns lehrt. Sie können es nicht erkennen. Sie sehen es nicht. Sie leiden an einer geistlichen Blindheit, die so vollkommen ist, dass man nichts erkennt. Finsterste Nacht. Wisst ihr, warum dem so ist? Lass uns nochmal Dr. Paulus hören. Er führt dazu aus im 2. Korinther 4, die Verse 3 bis 6. Wenn aber auch unser Evangelium, die gute Nachricht, das Evangelium heißt ja gute Nachricht. Und es gibt gute Nachricht, wie wir gleich sehen werden, für Blinde. Aber wenn auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Dieses Irrlicht dieser Welt ist so hell und so grell, dass man überhaupt nichts mehr sehen kann. Du weißt das, wenn du in die Sonne blickst, was man nicht tun sollte, oder sonst in ein helles Licht, dann siehst du nichts mehr. Und genau das ist das Bild hier. So geblendet von den vergänglichen, nichtigen Dingen dieser Welt, dass sie nichts mehr sehen können, damit ihnen, wie es weiter heißt, nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unseren Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und nochmal, mein lieber Freund, diese Diagnose hier, die gestellt wird, ist zwar todernst, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Licht am Horizont, wie man so schön sagt. Es gibt Licht am Horizont. Der Arzt schaut dich wieder ernst an und fährt weiter. Ich bin mir bewusst, dass die einzige Kur, die einzige Lösung, die es gibt, radikale Maßnahmen erfordert. Und viele schrecken davor zurück, weil sie einfach nicht erkennen, wie ernst es um sie steht. Sache ist aber, dass wenn du leben willst, dann brauchst du eine Herztransplantation. Vergiss einen Bypass, Herzklappen, Lochflicken, Stent oder was immer es auch gibt. Es ist unglaublich, was man an dem Herzen alles machen kann bereits. Aber das taugt nicht für das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben. Das macht das Herz nicht so rein, damit es Gott wieder sieht. Das Ding muss schlicht und einfach raus. Es muss ein neues rein, ein ganz neues Herz. Ein Herz, das auch von seiner Beschaffenheit her komplett anders ist, als das, mit dem wir zu Beginn ausgestattet wurden. Und dann, und das ist ganz wichtig, dann, wenn eine Herztransplantation stattgefunden hat, musst du dein Leben danach von Grund auf ändern. Jeder, der eine Herz-OP gehabt hat oder eine Herztransplantation, weiß, dass er anders an die Dinge ran muss. Es geht nicht so weiter wie zuvor. Es war eine absolute Torheit zu denken, man könne so weitermachen wie vorher. Wenn sich das Leben nicht ändert, kann es zu ernsten Rückfällen mit schwerwiegenden Folgen kommen. Und es ist fast vorprogrammiert. Wo ist jetzt die gute Nachricht? Die gute Nachricht, die unendlich gute Nachricht ist, dass es genug neue Herzen gibt. Das Problem im physischen Bereich ist oft, dass Leute ein neues Herz bräuchten, aber es gibt kein passendes. Es fehlt an passenden Herzen. Hier haben wir das Problem nicht. Es gibt genug neue Herzen. Und diese neuen Herzen haben auch die Fähigkeit, ein komplett anderes Leben zu führen. Ein Leben, für das es ein Programm gibt, welches, wenn der Patient sich daran hält, zum gewünschten Erfolg führt. Aber wir müssen uns daran halten. Jeder von euch, der eine OP hinter sich hatte, weiß, dass man sich zurückhalten sollte, auch wenn man sich nach ein paar Tagen sehr gut fühlt. Ich werde nie vergessen, als ich meine Weisheitszähne rausoperiert bekommen habe. Der Arzt hat mir auch gesagt, ich soll eine Woche das ein bisschen langsam angehen. Ich kam raus, die Spritze wirkte wunderbar, ich hatte keine Schmerzen, ich habe drauf losgequatscht, als wäre nichts. Und sah dann für eine Woche nachher wie ein Hamster aus, mit solchen Backen und konnte kaum mehr einen Löffel in meinen Mund reinkriegen. Warum? Weil ich mich nicht an das Programm gehalten habe. Weil ich nicht darauf gehört habe, wie man nach dieser OP jetzt richtig mit diesen Dingen umgeht. In Bezug auf diese Spenderherzen, diese neuen Herzen, gibt es einen weiteren Experten, den wir hier zu Rate ziehen, und zwar ist das Dr. von und zu Hesekiel. Dr. von und zu Hesekiel schreibt hierzu absolut grundlegend Folgendes. Und ich, das ist Gott, der hier spricht, und ich, Gott, werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken. Wow. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Was für eine Herztransplantation. Was für eine Herztransplantation. Es ist nicht nur ein anderes Herz, es ist ein komplett wesensmäßig anderes Herz, das auf andere Dinge ausgerichtet ist. Und es ist erstaunlich, es ist absolut überwältigend, dass dieses Herz eben nicht nur einfach neu ist oder anders, sondern es kommt mit einer neuen Grundprogrammierung. Und zwar derjenige, der das Herz hergestellt hat und eingebaut hat, hat es selbst auch programmiert. Und deshalb können wir darauf zählen. Deshalb können wir uns darauf verlassen. Deshalb können wir überhaupt Mut fassen, uns in diesen Dingen zu üben, weil Gott selbst sagt, ich werde bewirken. Und wenn Gott etwas sagt, tut er es dann. Ganz gewiss. Gott sagt, wenn ich euch schon ein neues Herz gebe, dann bewirke ich auch, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und sie tut. Dieses neue Herz will richtig leben. Dieses neue Herz hungert und dürstet, wie wir es vorher gelesen haben, nach Gerechtigkeit. Nach Gottes Gerechtigkeit, nach persönlicher Heiligung und Gerechtigkeit und nach Gerechtigkeit hin auch gegen außen. Es will das Richtige tun und sich gehorsam an den Genesungsplan halten und auch nach der Entlassung aus dem Spital nicht gleich alles wieder vergessen, sondern darauf achten, sich an die lebensspendenden Vorschriften des Arztes zu halten. Wie schnell vergessen wir? Wie schnell vergessen wir? Wenn es weh tut, tut es unendlich weh. Kaum sind wir wieder gesund, denken wir wieder, wir könnten Bäume ausreißen und die Welt liege uns zu Füßen. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Dieses neue Herz, von dem wir hier lesen bei Hesekiel, ist ein Herz, das nicht mehr nach den cholesterinhaltigen, fetttriefenden Fast Food. Wisst ihr, warum es Fast Food heißt? Weil es fast Essen ist, aber nicht wirklich, okay? Es ist nur fast Essen. Aber dieses Herz hungert nicht mehr nach diesen Dingen, sondern es weiß und hat jetzt gelernt, dass der Mensch eben nicht nur vom Brot lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Es ist ein Herz, das gemeinsam mit Petrus bekennt. Das ist diese Szene in Johannes 6, als Jesus vielen, die ihm nachfolgen, erklärt, worum es wirklich geht. Und die Leute reagieren, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und dann heißt es, viele wollten nichts mehr von ihm wissen. Solange er ihnen Brot gab, solange er sie heilte von ihren Krankheiten und Gebrechen, das war okay. Aber Nachfolge, ein Leben mit einem neuen Herzen, das auf den hört, der uns das Herz gegeben hat, das wollen wir nicht. Und Jesus wendet sich den Jüngern zu, nachdem viele, die ihm nachgefolgt sind, weggegangen sind und fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es gibt nichts anderes. Ein Leben mit mir ist so, wie ich es gerade erklärt habe. Wenn ihr das nicht wollt, ist jetzt die Zeit zu gehen. Und dann sagt Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du Du allein hast Worte ewigen Lebens. Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und mein lieber Freund, wie steht es um dein Herz? Hast du ein neues Herz? Hast du ein neues Herz, so wie wir es gelesen haben bei Hesekiel? Ein Herz, das einfach, weil es so geliefert wird quasi, die Eigenschaften besitzt, in den Satzungen und Rechten Gottes zu wandeln, sie zu bewahren und sie zu tun. Das ist ein Erkennungsmerkmal, dass diese Herz-OP stattgefunden hat. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt dahin zu kommen, Gott zu sehen. In all seiner Macht, in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Majestät, allem, was er ist. Und es ist einfach so, dass wenn es um unsere Herzen geht, dann gibt es nur ein einziges Mittel. Es gibt nur eins. Und das Heilmittel, das Gegenmittel für die Krankheit, an der wir alle leiden, für diese geistliche Herzenskrankheit, die dann zu geistlichen Sehstörungen oder gar absoluter Blindheit führt. Die einzige Lösung ist Erlösung. Und zwar Erlösung, so wie Christus sie für uns gewirkt hat am Kreuz. Eine Erlösung von Gott. Eine Erlösung, eine Errettung, die vollkommen ist. Eine Errettung, von der Paulus sagen kann, denn ich bin gewiss, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollbringen wird, bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Eine Errettung, von der der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Christus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Denn dieses neue Herz, er bewirkt, dass es dahin will, wo es ursprünglich hergekommen ist. Nur da findet es Ruhe. Nur da findet es Ruhe und sonst nirgendswo. Und ihr wisst, dass es bei den Ärzten Spezialisten gibt, wo es schwierig ist, reinzukommen und einen Termin zu bekommen. Und für diese OP, die hier notwendig ist, gibt es nur einen einzigen Herzspezialisten im ganzen Universum. In allem, was es gibt, der dieses universale, allgegenwärtige Herzleiden kurieren kann. Und das Erstaunliche einmal mehr ist, dass dieser Herzspezialist zugleich Organspender und Arzt ist. Er gibt die Herzen. Hesekiel 36, lest es mal nach. Es ist so bewegend, wie Gott darüber spricht, wie er sein Volk und mit ihnen auch uns wieder zu sich zieht. Er ist der Organspender, er ist der Arzt, er ist der Pfleger, er ist unser Freund, der uns nachher begleitet, wenn wir aus dem Spital wieder raus sind. Jesus Christus ist für alle, die an ihn glauben, Retter und Herr. Weggefährte, derjenige, der uns sicher ans Ziel fühlt. Und nur er kann dir ein neues Herz geben. Und nur dieses Herz, das er gibt, zeichnet sich dadurch aus, dass es aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm für immer gehorsam sein will und ihm nachfolgen will. Aber es geschieht nicht automatisch. Die Grundprogrammierung ist da, das neue Herz ist da, aber es passiert nicht automatisch. Diese Dinge wollen gelernt sein und deshalb ist es wichtig, absolut wichtig, wenn diese Herztransplantation stattgefunden hat, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir ein neues Herz bekommen haben, auch auf ihn zu hören. Denn nur wenn wir zu Christus kommen und Sorgen und Ängste bei ihm abladen, sein Joch auf uns nehmen, seine Last tragen und bereit sind, von ihm zu lernen, und zwar jeden Tag neu, beständig, immer, mit Ausharren, dranbleibend, nur dann werden wir vor erneuten geistlichen Herzinfarkten bewahrt. Sonst kann es wieder passieren. Dieses neue Herz will gepflegt werden und es muss reingehalten werden. Durch Gehorsam. Gehorsam ist die präventive Maßnahme für die Reinhaltung des Herzens. Vorbeugend oder durch Buße. Das ist die kurative, die heilende Maßnahme, die unsere Herzen wieder heil macht. Denn geistliche Thrombosen können dieses neue Herz zwar nicht mehr töten, man kann nicht mehr sterben, aber es kann erheblich geschwächt werden. Es kann erheblich geschwächt werden. Genauso wie unsere Sehschärfe erheblich abnehmen kann für all die guten Dinge, die Gott getan hat. Für all die guten Dinge, die er noch tun wird. Für all das Gute, das er schlicht und einfach ist. Und deshalb ist es nötig, dass wir uns beständig um Reinheit unseres Herzens kümmern. Und wie macht man das? Wie macht man das? Das ist ja die entscheidende Frage letztendlich. Wenn wir jetzt dieses neue Herz haben, wie halten wir es rein? Nun, drei Wahrheiten, die uns aufzeigen, wie wir das Herz reinhalten können. Das erste beginnt im Psalm 139, 23 bis 24, wo der Psalmist betet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Weg. Denn Fakt ist, wir können unser eigenes Herz nicht ergründen. Gott muss es tun. Gott muss aufzeigen, was hier drin ist. Und der Psalmist traut seinem eigenen Herzen nicht und sagt: Zeig du, ich denke vielleicht, alles ist in Butter. Ich bin auf dem besten Weg. Dabei stehe ich komplett neben den Schuhen. Und er sagt: Erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und dann leite mich auf ewigem Weg. Zeig mir, wo es lang geht. Und wie tut er das? Indem wir ihn darum bitten, im Gebet zu ihm kommen. Und Hebräer 4,12. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das kennt ihr alles. Aber wir vergessen oft, dass es auch was tut. Es offenbart die Gesinnung und Gedanken des Herzens. Das Gebet und das im Wort Gottes sein wird offenbaren, was hier drin ist. Es kann nicht verborgen bleiben. Alles, was ans Licht kommen muss, wird ans Licht kommen. Früher oder später. Lieber früher als später. Aber das Wort Gottes und das Suchen Gottes und letztendlich Psalm 51, wiederum David, der sagt, und an dem Punkt sind wir immer wieder, denke ich: Wir haben zwar ein neues Herz, aber damit es rein bleibt, sollte dieses Gebet uns begleiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Wisst ihr, wir können das nicht aus eigener Anstrengung einfach bewerkstelligen. Aber Gott dürfen wir darum bitten, ein reines Herz in uns zu schaffen, einen festen Geist im Innern zu erneuern. Vers 13: Und verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, und mit deinem willigen Geist stütze mich. Nicht mit deinem Murrenden, nicht mit deinem Widerwilligen, nicht, ach nein, jetzt muss ich schon wieder und ich sollte und ich will doch überhaupt nicht. Es gibt eine Menge andere Dinge, die mir viel mehr Spaß machen. Nein, erneuere mir oder lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Das ist die Freude, die wir nie verlieren können. Das ist die Freude, die nichts und niemand uns nehmen kann. Außer ein unreines Herz. Denn ein unreines Herz verdunkelt die Sicht Gottes. Verdunkelt die Freude an seinem Heil. Verdunkelt den Gehorsam, in den Wegen zu gehen, die er für uns hat. Sieht nicht mehr, dass sein Wort ein Licht ist auf unserem Pfad und uns den Weg weist, sondern wir denken, wir wissen selber, wo es lang geht. Und so denke ich, ist es passend, wenn wir abschließen mit diesem Gebet von David und es auch beten. Also unser eigenes Gebet, dass Gott uns ein reines Herz schaffen möge. Und so wollen wir das auch gemeinsam tun und vor den Herrn treten und ihm bitten: Herr, schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Amen. Das ist nur die erste Konsultation, weil ihr wisst, wenn ihr zum Arzt geht, einmal gehen, geht sowieso nie. Ihr müsst immer wieder kommen. Darum, nächsten Sonntag ist die zweite Konsultation. Wir werden diese Thematik noch einmal vertiefen. Aber vor allem auch den Blick schärfen für die Auswirkungen, die es hat, ein reines Herz. Weil die Auswirkungen vom reinen Herz sind gewaltig. Aber das nächstes Mal und mal schauen, wer dann der behandelnde Arzt sein wird.